Ich sprach letztens mit deiner Frau. Wir haben zusammen gefrühstückt, also nicht nur ich und diese Frau, ne? Also Frau war auch dabei. Und drei Ehepaare. Diese Frau ist nicht in Freikirchen aufgewachsen, hat aber ab und zu Einblick und hört die Predigten. Sie selber glaubt an Gott und betet auch regelmäßig, aber taucht neu ein überhaupt in so freikirchliche Welt. Und dann sagte sie, sag mal, Hartmut, weißt du, was mir auffällt? Das Erste ist, es ist oft so eine Sprache, die nicht dicht am Alltag dran ist, so ein bisschen abgehoben. Und eine andere Sprache. Und das Zweite, was sie sagte, ist, ihr redet immer von Schwäche. Und dass Gott uns stark macht. Aber irgendwie kommt mir vor, ihr habt immer das Gefühl, dass ihr schwach seid. Und dass ihr so arm seid und so klein und so ein bisschen taucht es in den Liedern auch auf. Und dann kommt die Stärke Jesu da rein. Und ich fragte, warum ist es so? Ja, dann hatte ich schon eine Antwort, ne? Also Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken und so. Aber diese Frage beschäftigt mich schon länger. Warum, betone auch ich, warum betonen wir, dass wir so schwach sind? Und dass anscheinend diese Welt und die Umstände immer so stark sind. Und wir so verloren sind da drin. Woher kommt das? Und warum sehen wir aus diesem Blickwinkel unser Leben und diese Welt? Nicht alle, ne? Also brauchen sich jetzt nicht alle angesprochen zu fühlen, aber oft kommt das auch in den Predigten so rüber. Und sind wir stark? Stimmt das eigentlich? Wollen wir stark sein? Oder jammern wir genauso wie die, die keine Hoffnung haben, über den Tod hinaus oder ihre Hoffnung nicht auf Jesus setzen, sondern alleine sich durchs Leben kämpfen. Wo ist die Kraft Gottes geblieben in unserem Leben? Wo wird sie sichtbar? Darf sie sichtbar werden? Soll sie sichtbar werden? Und besonders fällt mir das auf, wenn wir über Endzeit reden. Es ist Endzeit. Wie furchtbar. Alles ist so schrecklich. Alles ist so schlimm. Wir hören ja ganz viel Schreckliches. Erdbeben haben wir immer mal gehört. Ganz schreckliche Erdbeben. Die letzten 15 Jahre kann man zurückgucken. Immer wieder ganz furchtbare Sachen. Pandemie gekommen, Krieg in der Ukraine, jetzt dieses schreckliche, brutale Geschehen in Israel und Palästina. Wer soll das aushalten? Und wie sollen wir darin leben, ohne irgendwie nur noch gebückt und irgendwie überwältigt rumzulaufen? Manche schalten den Fernseher aus und sagen, ich will das nicht mehr hören, ich kann nicht mehr. Aber dann verabschieden wir uns auch aus der Welt. Also die Frage ist, wie kann ich denn mitten in diesem schlechten und schwierigen Zeiten trotzdem aufrecht gehen? Kann ich das nur mit mir und meiner Kraft? Und was mache ich, wenn ich aber kein starkes Selbstbewusstsein habe? Ja, es ist Endzeit. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, wo ich über dieses Thema reden möchte, aber mit Hoffnung und mit: Hey, wir können noch durch die schlimmsten Umstände aufrecht durchgehen. Und ich bin mit den Gedanken nicht fertig, das werdet ihr auch merken. Jetzt liegt die Bibel falsch rum, also sowas. Und es ist so ein Versuch, mich zu nähern. Also sowohl dem Thema Endzeit, wie auch, sind wir eigentlich schwach oder stark, oder sind wir schwach und sollen trotzdem stark sein, oder wie ist das eigentlich? Und ich lese mitten aus dem sogenannten Endzeitreden Jesu, Matthäus 24 und 25, da redet er über das Ende der Zeit, da werde ich gleich noch was zu sagen. Und ich lese die letzten Verse des 24. Kapitels, Vers 45 bis 51. Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter, fragte Jesus die Jünger. Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen oder das Geld dafür. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Betrieb übertragen. Wenn jener Verwalter aber unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und Trinkgelage zu veranstalten, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Also, erstens, Jesus kommt wieder, das ist mit Endzeit gemeint. Also, die Welt hat einen Anfang mit der Schöpfung und am Ende gibt es ein Ende. Und dann kommt das Versprechen, es gibt eine neue Welt, die Gott aufbauen wird, wo es kein Leid mehr gibt, kein Böses und gar nichts. Gläubige Juden haben darauf gewartet, das Volk Gottes also, dass Gott einen Retter schickt, um diese Welt aufzubauen, was Neues zu gestalten. Und dann kam Jesus und hat gesagt, oder ausgedrückt, am Ende hat er es auch gesagt, ich bin der kommen soll. Und er ist hineingekommen in Dunkelheiten, hat gepredigt von Gott, wie Menschen das noch nie gehört hatten. Also, dass sie gemerkt haben, oh Gott redet, jetzt zu uns. Und er hat gezeigt, dass Gottes Macht mit ihm ist und hat geheilt, hat getröstet, hat Denken korrigiert, hat seine Jünger geprägt, hat ihnen gezeigt, ey, die Maßstäbe Gottes sind andere als das, was euch Menschen um euch herum erzählen. Und das war irgendwie begeisternd. Und da sind Leute hingeströmt. Die wollten ihn hören, die wollten ihn sehen und natürlich wollten sie auch geheilt werden. Und dann sagt er irgendwann, ich gehe, ich verlasse euch. Und die Jünger waren entsetzt. Er sagt, was soll das jetzt? Ich dachte, es beginnt eine neue Zeit mit dir. Und dann sagt Jesus, ich gehe. Und seid nicht traurig. Seid nicht traurig, weil ich sende euch meinen Geist. Das ist auch eine Verheißung für dieses Ende der Zeit. Und der wird euch begleiten, der wird euch trösten, meine Kraft wird mit euch sein, der wird euch die Bibel erklären und der wird euch zeigen, was ihr tun könnt und tun sollt und wie das Leben gut wird. Und dann ist er gegangen und dann ist das alles passiert. Gott hat seinen Geist ausgegossen und dann wird aus entmutigten, ängstlichen und verwirrten Menschen werden Leute, die auf die Straße gehen und sagen, hey, dieser Jesus, den ihr getötet habt, den hat Gott auferweckt. Und jetzt ruft er euch zur Umkehr und zur Buße und fangt an ihn zu glauben. Stellt euch ihm zur Verfügung. Mich fasziniert das immer wieder, dass sie auf die Straße gehen, dass sie den obersten religiösen Leuten sagen, dieser Jesus, den ihr getötet habt. Puh, ganz schön dreist, mutig, aber Wahrheit. Und die staunen, weil sie sagen, das sind ungebildete Fischer. Und die reden so, als hätten sie es gelernt. Und das ist etwas, was Gottes Geist tut. Also da wird Stärke sichtbar, aber nicht, weil die so gut geschult waren, nicht, weil sie so selbstbewusst erzogen wurden, sondern weil Gottes Geist sie verändert hat und was Neues aus ihnen gemacht hat. Wir jammern ganz oft. Wenn jemand krank wird und schlimm krank wird, vergehen wir vor Angst. Ist auch normal menschlich. Aber wo ist Kraft Gottes? Und das nicht nur in Heilung, sondern gerade mitten durchs dunkle Tal. Wo ist Kraft Gottes? Jemand hat mal gesagt, die Stärke führt dazu, unsere Stärke, dass man uns bewundert, aber dass unsere Schwäche verbindet uns. Also es ist nicht falsch zu sagen, wo ich schwach bin. Das ist ja meine Stärke, dass ich sage, wo ich schwach bin. Das ist wirklich meine Stärke. Zu mir kam mal jemand hat gesagt, Habo, das ist ja gut, dass du auch erzählst, was du nicht kannst und wo du schwach bist. Und das ist ja schon eine Stärke, so das zu erzählen. Aber wo ist deine Stärke? Oh, habe ich gedacht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß, dass es andere unter euch gibt, die denken anders, aber oder fühlen auch anders. Und dann habe ich gedacht, warum erzähle ich denn immer meine Schwächen? Es gibt zwei Gründe, bin ich gestoßen, gibt wahrscheinlich noch mehr. Das eine ist mein Trick zu überleben. Also wirklich, ne? Wenn ich schon von meiner Schwäche rede und dann wirft mir ein anderer das vor, kann ich sagen, habe ich doch vorher schon gesagt. Ist die Luft raus. Und das andere ist, wenn ich meine Stärke benenne, dann habe ich ja Verantwortung dafür. Was mache ich denn, wenn ich sage, das kann ich und es ist trotzdem Fehler da? gleiche Person, hatte mal ein Bild für mich und sagt, weißt du, ich habe so einen Tisch gesehen in einer Königstafel, also am Königshof, so reich gedeckt. Und du saßt da auf einem Stuhl, aber du warst so ganz klein, du hast den Stuhl gar nicht ausgefüllt. Kannst du mal größer werden? Füll den Stuhl doch mal aus, sei doch mal Prinz, sei doch mal der Sohn des Königs. Nimm doch mal diesen Wert an, den Gott dir gibt und die Autorität, die dahinter steckt. So, das ist mein Gedanke. Jetzt, das hat natürlich biografische Gründe, warum ich mich so klein fühle auch und unbedeutend irgendwie und andere sind stärker und schlauer und was auch immer. Und das, was ihr erlebt, das ist ja schon ein Prozess von 30 Jahren und 40 Jahren, wo Gott in mir was Neues gewirkt hat. Und da habe ich mal gesagt, wenn du nicht glaubst, dass Gottes Geist gibt, dann musst du mich angucken. Also frag mal Leute, die mich vor 30 Jahren kennen oder vor 40. Und die sagen, wow, da ist was passiert. Und trotzdem ist das ja immer noch eine dünne Stelle. Die Bibel sagt uns, dass wir stark sein können in Christus. Mit dir kann ich Wälle erstürmen und mit meinem Gott über Mauern springen. Psalm 18. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Also Gott möchte, dass wir Stärke erleben und so auch durch das Ende der Zeit gehen, egal wie viele Katastrophen kommen. Weil Gott seinen Weg mit uns hat dadurch. Wir wünschen uns oft, und ich geht mir ja auch so, wenn wir beten, dass Wunder geschehen, sofort. Wenn jemand krank ist und wir beten, wird gesund. Wenn jemand seinen Job verliert, wir beten und passiert das. Wir wollen kein Leid, wir beten es weg, wir wollen es wegbeten. Und dann passiert es trotzdem. Und dann ist die Frage, haben wir falsch gebetet? Oder gar nicht gebetet, weil uns Leid trifft? Hat Gott sein Versprechen gebrochen? Ist sein Wort nicht wahr? Oder haben wir was falsch verstanden? Und dann lass doch mal gucken, wie das bei Jesus war. Ich rede immer noch vom Ende der Zeit, darum geht ja das in diesem Text. Der Herr kommt wieder. als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Galater 4, Vers 4. Vorher nicht. 400 Jahre haben sich Menschen gesehnt danach, dass Gott spricht und dass er seinen Retter schickt. Aber als die Zeit erfüllt war, als es passte, als Gott sagte, jetzt ist der Zeitpunkt richtig, dann sandte er seinen Sohn. Und dann kam Jesus und er wusste, dass er für uns sterben sollte und dass die Tür öffnet zum Vater im Himmel. Ja, und 30 Jahre bereitete er sich darauf vor oder wurde darauf vorbereitet, dann tritt er öffentlich auf und sagt mit einem Bibelwort, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt und so. Und die Leute sind wütend. Was maßt du dir an? Und was machen sie da in der Synagoge? Sie schleppen ihn raus, sie nehmen ihn gefangen, sie führen ihn auf eine Klippe und sie wollen ihn runterwerfen. Ach so. Also war nicht einfach, war nicht ohne Angriffe, war nicht ohne Leid. Jesus steht davor, ermordet zu werden. Aber es war noch nicht die Zeit Gottes. Und dann steht er und er ging durch sie hindurch und niemand hielt ihn auf. Boah, das ist Kraft. Aber vorher wurde er gefangen genommen und da hochgeführt. Da war er hilflos. Aber in dem Moment wird Kraft Gottes sichtbar. Aber Jesus wurde nicht vor Leid bewahrt. Auch in seinem Leben nicht. Naja, das ist jetzt ein bisschen radikal gesagt. Ne? Also er wurde nicht so bewahrt, dass Leid ihn nicht erreichte. So möchte ich das sagen. Und vielfältige Angriffe muss er aushalten und Bedrohungen. Und nirgends sehen wir ihn so gelähmt vor Angst, dass er sich seufzend und verzagt, jammernd ins Gebet verkriecht. Und nichts mehr tut und sich wegduckt. Sondern er fragt, Gott, wie soll ich damit umgehen? Vater im Himmel, was ist dein Plan? Wie bringst du mich da durch? Was ist der nächste Schritt für mich? Wie kann ich bei all diesen Angriffen trotzdem stehen bleiben? Und dann kommt er aus dieser Gegenwart Gottes und kann Menschen in ihrer Not begegnen. Muss nicht mehr für sich sorgen, weil er weiß, der Vater im Himmel sorgt für mich. Und er fühlt mit den Menschen mit, er ist barmherzig, ihm dreht es das Herz um, wenn er sieht, wie schlecht es Menschen geht und er tut ihnen Gutes. Und das ist das, was Jesus hier betont. Er sagt, jetzt kommt mal aus eurer Lähmung raus. Gott hat euch was anvertraut. Hier ist von Verwaltern die Rede. Und er sagt, hier ist es also ein Teil eigentlich des Gutshofes und er hat Verantwortung für die Dienerschaft und soll sie versorgen. Und er sagt, nur macht was draus, was ich euch gegeben habe. Und das ist die Begründung, Der Gutsbesitzer kommt wieder. Das heißt, er sagt, ich komme wieder. Und das ist wirklich so. Und das wird so sein. Und alle Menschen werden ihn sehen. Er ist zum Vater gegangen und hat gesagt, ich komme wieder. Und dann wird, das ist das Zweite, was ich betonen möchte, wird diese Wiederkunft für die einen ein Grund riesiger Freude sein. Das wird ein großes Fest. Manchmal singen wir vom Festmahl im Himmel. Das ist ein Bild aus der Bibel. Ein Hochzeitsmahl, etwas ganz Opulentes, etwas, wo wirklich Freude ist. Etwas, wo nichts Böses mehr Platz hat. Aber für die anderen ist das ein Grund, sich zu erschrecken. Für die, die nicht zu Jesus gehören. Und das wird hier deutlich. Der eine wird gelobt und beschenkt und der andere wird hart bestraft. Er wird hinausgeworfen. Er hat keinen Anteil mehr an diesem Besitz des Chefs. Und es wird ihm schlecht gehen. Unsere Weltgeschichte hat einen doppelten Ausgang. Jesus kommt wieder und dann ist entscheidend, gehörst du zu ihm oder war er dir egal? Oder bist du auf Distanz geblieben? Also hast du ihn auch ernst genommen und darauf gehört, was er gesagt hat, oder hast du gesagt, ich tue, was ich will? Und war dir sein Wille egal? Und das ist eine Predigtlinie, die früher ganz häufig gepredigt wurde, in meiner Kindheit auch. Immer, ihr seid Sünder, tut Buße, reinigt euch, wir werden vor dem Thron Gottes stehen, vor dem Thron Jesu, dann wird er fragen, wie wir gelebt haben, warum wir seine Gebote missachtet haben. Sei bereit, lebe konsequent, du wirst sonst eine schreckliche Strafe erleiden, und damit wurde Angst gemacht. Jesus kommt als Richter, sieh dich vor, streng dich an, fürchte dich. Also sag mal, wie soll man jemanden lieben, vor dem man Angst hat? Das funktioniert nicht. Und das macht uns schwach. Das macht uns klein. So, wie kriegen wir das aber zusammen? Dass da wirklich am Ende der Zeit eine Bestandsaufnahme stattfindet? Wo gesagt wird, guck, das waren eigentlich die Maßstäbe Gottes und wie hast du gelebt? Und das andere, dass der Vater im Himmel uns einlädt, an seinen Tisch, auf seinen Schoß zu setzen, auf dem Thron, wirklich Kind zu sein und uns seine Liebe schenken möchte. Und diese Botschaft immer, ey, Jesus kommt wieder, sieh dich vor, das kennen wir, oder manche kennen das aus ihrem privaten Leben. Ne? Das kann mich erinnern an Situationen, wo wir neu eingezogen waren in eine Wohnung und dann war die ganz lange nicht fertig. Also jetzt erzähle ich nicht, aber hing dann eine Lampe noch nicht. Ganz lange mit so einer Birne an der Kabel. Ne? Und dann gesagt, oh, wir kriegen Besuch, wir haben Leute eingeladen. Jetzt muss die Lampe ran. Oder manche kennen das vielleicht auch. Oder jetzt müssen wir aufräumen, weil es kommt Besuch. Meine Mutter hat es auch mal gesagt, wenn nicht mehr gepredigt wird, dass Jesus bald kommt, dann verlottern die Leute so ungefähr. Die strengen sich nicht mehr an, Jesus nachzufolgen. Und ich denke, nein, ich möchte nicht mit Angst Jesus dienen. Und gleichzeitig möchte ich nicht vergessen, das ist aber, dass wir vor dem Thron Gottes stehen werden und dass er Gott ist und Schöpfer und wirklich was zu sagen hat. So, ich bin froh, dass wir nicht mehr in allen Einzelheiten ausmalen, wie die Hölle ist, weil die Bibel dazu gar nicht viel sagt, außer dass es schrecklich sein wird. Und außer, dass wir wissen, Gott ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir von der Quelle des Lebens getrennt sind, dann haben wir nichts mehr. Dann nur Dunkelheit und Kälte und einsam sein. Diese Predigt, du kommst in die Hölle, wenn du Jesus nicht findest, macht uns zu Leuten, die von oben auf die anderen runtergucken. So, ich bin gerettet, aber du nicht. Und damit vertreiben wir die Leute von Jesus weg. Wir treiben sie weg. Wir wollen sie eigentlich zu ihnen ziehen, aber wir treiben sie weg. Weil sie sagen, wer bist du denn da oben, dass du besser bist als ich? Ja, wir sind nicht besser, wir sind besser dran. Aber trotzdem gucken wir von oben so runter. Und dabei haben wir allen Grund, selber zu sagen, Jesus sei mir gnädig. Der Jakobusbrief war in der Bibellese dran und da fragt Jakobus, wie redest du eigentlich über andere Menschen? Er wirft den Christen vor, dass sie lästern, andere verachten und anklagen, sie verurteilen, abwerten und beschimpfen. Und wer von uns kann sich davon freisprechen? Jesus sagte einmal, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat, und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Matthäus 5, 22. Er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht selbst gerichtet werdet. Was willst du dem Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen und kümmerst dich nicht um den Balken in deinem? Ich glaube, wir sind alle schuldig geworden an dieser Stelle und werden es immer wieder. Also ich möchte eigentlich positiv reden. Und letztens habe ich mal wieder über was geredet, was nicht funktioniert, und Frauke ist weggegangen, hat gesagt, ich wollte nicht mitmeckern mit dem, was du da sagst. Und dann denke ich, ja, hat sie recht. Und Gottes Wort hat recht. Es ist nicht so einfach, das zu leben. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wir können dem anderen nur sagen, was er falsch macht, wenn ich weiß, dass ich der Größere der Sünder bin als der andere. Wenn du weißt, dass du mehr sündigst als der, den du korrigierst, dann darfst du ihn korrigieren. Und dann sind wir auf Augenhöhe. Dann sind wir Diener und nicht Ankläger. So, ganz viel. Also, das Ende. Lass uns auf Augenhöhe sein. Wir sind alle nicht perfekt. Keiner von uns. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Können wir zu dem, dass wir sagen, es gibt ein Gericht am Ende, auch sagen, was sind denn die Geschenke, die Gott für uns hat, und nicht nur erst in der Ewigkeit, dass du dann denken ja dann manche, dass wir auf der Wolke sich schweben und spielen und immer nur Halleluja singen und so. Das ist nicht attraktiv. Aber wie kommt der Himmel auf die Erde? Wie wird der Himmel sichtbar in deinem Leben? Wie wird sichtbar, dass Jesus jetzt schon dich reich gemacht hat? Und das ist extrem wichtig, das kannst du erzählen. Und lass uns doch die Schönheit des Reiches Gottes leben, als Gemeinde und als Einzelne. Und entdecken, was meint Jesus damit, wenn er vom Reich Gottes spricht. An Jesus ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Und die größten, verachtetsten Menschen damals in der Gesellschaft haben sich vor ihm nicht gefürchtet, sondern wurden von ihm angezogen. Das ist unser Auftrag. Dass Gottes Herrlichkeit so durch uns durchschaut, dass Menschen sagen, oh, was ist da in euch? So wie bei der Andrea Baltschuh. Was haben die, wonach ich mich sehne? Und dazu gehört, und dann ein paar Worte noch zur Gemeinde, weil es hier ja um die Dienerschaft geht insgesamt und wir sind alle Diener Gottes. Wenn ein Baby geboren wird, ne, dann freuen die meisten, freuen sich alle, glaube ich, über 90%. Dann, oh, wie süß und so. Ne, wenn jetzt die Hanne das erste Mal im Gottesdienst ist irgendwann, dann drängeln sich alle da drum. Nicht alle, aber viele. Und ich finde das ganz toll. Und niemand sagt zu diesem Baby, du kannst ja noch gar nicht laufen, du kannst ja noch gar nicht essen, du kannst noch gar nicht mit Besteck arbeiten, du kannst noch gar nicht sprechen. Ey, sag mal, was ist mit dir los? Beim Baby wissen wir, es braucht einfach nur Liebe und versorgt werden und Wärme und alles, was es braucht zu trinken und zu essen. Aber wenn Menschen zu Jesus kommen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dann erwarten wir, dass sie gleich perfekt sind. Oder wenn wir mit Jesus 20 Jahre unterwegs sind, dann erwarten wir auch, dass sie, also naja, wie kannst du noch einen Fehler haben? Und ich habe das schwer darunter gelitten, ne? Dass jeder, der mich kennt, weiß, dass Organisation und Verwaltung nicht meine Stärke ist. Und dann kommen Leute, die sagen, dass also offensichtlich ist das ihre Stärke, und sagen zu mir, wieso hast du Probleme damit? Das ist doch ganz einfach. Das musst du doch können. Das lernt man doch in der Schule. Dann sage ich, kannst du dich auch hier hinstellen und mal predigen, das lernt man auch in der Schule. Also vor Referate halten und im Kindergottesdienst. Mach doch auch. Nee, das ist nicht meine Gabe. Ah, okay. Jeder von uns hat Stärken. Du bist was und du kannst was. Jeder. Aber benutzt deine Stärke doch bitte nicht, auf andere rumzuprügeln, die das nicht gut können, was du gut kannst. Sondern lass uns doch als Gemeinde stark sein und entdecken, wo ist deine Stärke, wo ist meine Stärke? Und dann packen wir das zusammen und sagen, okay, du kannst das nicht, aber ich trete für dich ein. Ich schütze dich in deiner Schwäche. Und dann blüht was auf. Ja, wir können nicht alles. Wir haben, manchmal funktioniert etwas nicht, was funktionieren sollte. Aber bitte, bringt euch ein. Und das ist doch das, was hier steht. Bring das ein, was Gott dir anvertraut hat. Und diene damit den anderen. Und erheb dich nicht über sie, sondern diene ihnen. Und lass so die Menschen Gottes Liebe spüren. Und wenn wir das zusammenbringen und dann in den Ort gehen und in die weitere Umgebung und in die Welt, wir unterstützen ja auch Missionare, dann sind wir ein Segenslicht in dieser Welt. Das ist der Auftrag, der hinter diesem Text steht. Lasst dich nicht lähmen durch dieses Schreckliche, was um uns passiert, sondern tut euch zusammen und dann helft einander, durch diese Katastrophen durchzukommen. Ich ziehe das jetzt vor, ich wollte es gleich noch sagen. Ich war gestern bei Albert Wallenstein und Anita sagt, vielen, vielen Dank für alle Gebete. Wir merken das. Also das ist ja eine, da sind wir auch stark drin als Gemeinde, das zu tun. Aber auch auf andere Gebiete. Und indem wir uns zusammentun, wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Indem wir einander dienen mit der jeweiligen Stärke, wird Kraft sichtbar. Wir packen an. Und der Gott wird uns zwar ganz schön herausfordern, aber nicht überfordern. Weil hier steht ja dieser Diener, der gut gesorgt hat, sagt, so, jetzt kann ich dir noch mehr geben. Also er hatte nur einen kleinen Bereich erstmal und dann wurde es erweitert. Und wir packen an, wir verzagen nicht. Wenn wir Angst haben, suchen wir Gottes Nähe, so wie Jesus im Garten Gethsemane. Und in seiner größten Angst ist er auf seine Freunde auch angewiesen. Und dann betet er und schüttet sein Herz auf und aus und ist wirklich am Ende, ist verzweifelt, ist ganz dunkel um ihn. Und er kommt zum Frieden, indem er sagt, okay, Gott, Vater, dein Wille geschehe. Ich will dir vertrauen, auch wenn es ganz schwer wird jetzt. Ich will dir vertrauen, auch wenn es mir jetzt richtig schlecht geht. Und dann steht er auf und geht den Soldaten gegenüber, tritt ihnen entgegen und sagt, hier bin ich. Und die sind voll geschockt und weichen zurück. Also mitten in diesem Geschehen wird Kraft Gottes sichtbar noch. Und dann geht er ans Kreuz. Muss furchtbar viel leiden. Und dann kommt die Auferstehung. Mit Gott ist jede Zeit erfüllte Zeit, auch schwere Zeit. Wir lassen uns nicht lähmen. Wir folgen den Anweisungen des Heiligen Geistes, weil sie Hinweise zum Leben sind. Wir rechnen mit seiner Kraft. Wir haben Hoffnung. Denn nicht das Ende der Welt kommt auf uns zu, sondern Jesus kommt auf uns zu. Und er ist jetzt schon da. Amen.